Ja, hallo auch von mir. Irgendwie alles anders heute. Und es kann auch sein, dass wir mit technischen Problemen zu kämpfen haben. Immerhin sind wir auf dem Land. Wir haben das vorher getestet, ob es funktionieren wird. Aber es gibt keine Garantie. Falls wir Internetaussetzer haben, dann wisse, dass wir die Predigt aufzeichnen und dann hinterher hochladen, sodass ihr sie dann vielleicht verspätet euch anhören könnt. Genau, auch für mich ist was anders. Ich predige heute mit so einem elektronischen Endanwendegerät in der Hand. Das mache ich eigentlich nicht sehr gerne. Ich hoffe, dass ich trotzdem Augenkontakt zu euch auf der anderen Seite des Bildschirms wahren kann. Ja, Gemeinderatsklausur ist eine gute Zeit, finde ich auch, weil einmal im Jahr einfach zusammenzukommen, die Köpfe zusammenzustecken und sich zu reflektieren mit Gott. Im Gebet sich zu fragen, wie war das letzte Jahr, was ist gelaufen, wo müssen wir uns anpassen, wo müssen wir umdenken. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ohne Mathis und Miriam ist auch spannend. Ohne das vollangestellte Gemeindeleiterpaar hatten wir auch noch nicht. Aber es ist beruhigend zu wissen, dass Jesus die Gemeinde leitet und dass er immer mit uns ist. Genau, und insofern haben wir mit frohem Mut das letzte Jahr reflektieren können. Es ist alles anders. Das sind wir inzwischen schon gewöhnt. Seit Corona ist alles anders. Und heute möchte ich dich fragen in der Predigt, was macht eigentlich Corona mit dir? Ich habe den Eindruck, Corona trifft jeden anders. Das macht auch das Predigen nicht unbedingt leichter. Einige berichten, dass sich für sie in der Zeit von Corona eigentlich fast nichts geändert hat. Andere sind täglich mit existenzbedrohenden Situationen konfrontiert. Es gibt einige, die sitzen zu Hause die meiste Zeit, haben den Eindruck, dass sie vereinsamen. Und es gibt andere, die mir ausgedrückt haben, also jetzt in Zeiten von Corona habe ich eigentlich viel mehr Stress als sonst. Und ich möchte heute euch ein ganz kleines bisschen von meinem eigenen Corona-Blues erzählen. Und vielleicht kannst du dich damit identifizieren, vielleicht auch nicht. Für mich bedeutet Corona eigentlich fast jeden Tag Homeoffice. Ich stehe morgens eigentlich zur gleichen Zeit auf wie sonst auch. Ich habe ja drei schulpflichtige Kinder, die muss ich morgens zur Schule begleiten. Aber eins ist anders. Die Frage: Dusche ich mich jetzt gleich oder dusche ich mich erst danach? Ach, was soll's. Ich glaube, ich dusche mich nachher. Dann also schnell in die Kleider springen, die Kappe aufziehen, damit man nicht sieht, dass die Haare nicht gewaschen sind. Zähne putzen. Ah, die Zeit. Ah, das klappt nicht mehr richtig. Na gut, kann ich auch nachher machen. Ich habe ja sowieso meine Maske auf. Bin ja gleich zurück. Merkt kein Mensch. Keine Sorge, ich hole die Hygiene dann schon nach. Aber ich habe erkannt, dass ich lasse irgendwie alles so ein kleines bisschen schleifen. Kommen wir zur morgendlichen Kraftzeit. Ich habe viel mehr Flexibilität als sonst. Man könnte ja meinen, das nutze ich aus, um noch viel mehr in der Bibel zu lesen und zu beten. In der Realität ist es aber oft so, ich komme nach Hause und denke so, ach, so früh. Hast du ja noch Zeit, erstmal die Sportnachrichten checken. Und dann, auf einmal gucke ich auf die Uhr, es ist schon 9:30, was ist passiert? Oh nein, jetzt schnell ein Gebet sprechen, ich muss das Bibellesen irgendwann anders nachholen, weil eigentlich müsste ich schon seit einer halben Stunde hier produktiv sein und arbeiten. Wie läuft der Austausch mit den Geschwistern? Naja, es gibt ja schon deutlich weniger Gemeindetreffen. Eine Zoom-Andacht kann ich auch mal im Jogginganzug auf der Couch verfolgen. Irgendwie weniger Stress als sonst. Meine Geschwister fehlen schon. Und so läuft alles vor sich hin und auf einmal sind 4 oder 5 Monate vorbei. Und ich frage mich so, was ist eigentlich passiert? Was hat sich ereignet? Nicht so viel. Und trotzdem, irgendwie fühle ich mich geistlich platt, geistlich leer, körperlich platt, körperlich leer. Und deine Corona-Geschichte kann eine völlig andere sein. Es kann aber sein, dass du genau an dem gleichen Punkt angekommen bist wie ich. Und irgendwann habe ich schmerzlich erkannt, Florian, so geht das nicht weiter. Du kannst nicht schleifen lassen. Das tut deiner Beziehung mit Gott nicht gut. Du musst umdenken. Ich habe erkannt, wenn ich mich Gott nahen möchte, dann muss ich lernen, anders zu denken, als das vor der Zeit mit Corona war. Ich muss mich viel bewusster und zielgerichteter ausrichten auf ihn. Ich muss mich viel mehr um Selbstdisziplin bemühen, als das vorher der Fall war. Ich muss hinterfragen, was tue ich? Neu zu denken, das kann viel bedeuten. Für mich hat es bedeutet, dass ich anfange, darum zu ringen, in meinem Alltag nicht zu versumpfen. Sondern ich muss in meinem Alltag, damit ich nicht versumpfe, konstant Gott, Jesus vor Augen haben. Ich habe verstanden, ich muss verschiedene Dinge anders machen. Und ich erzähle mal ein paar Dinge, die ich mache, um mein geistliches Level zu halten. Aber es geht ja gar nicht darum, dass ich mein geistliches Level halte in Zeiten vor Corona. Ich bin doch ein Jünger. Ein Jünger ist doch ein Lernender. Es geht doch darum, dass ich von Jesus lerne und mich weiterentwickle. Und das klappt nicht, wenn ich alles irgendwie laufen lasse. Paar Dinge, die ich umgestellt habe. Ich habe mir zum Beispiel einen Wecker gestellt, der jeden Tag dreimal piepst. Um 8 Uhr, um 13 Uhr und um 18 Uhr. Und immer wenn der Wecker piepst, spreche ich ein kurzes Gebet, das dazu dient, dass ich mich neu ausrichte auf Gott und denke, okay, Gott ist das, was ich vor Augen haben soll in meinem Alltag. Es geht nicht darum, dass ich dann ein langes Gebet spreche, sondern das wirklich, es soll mich daran erinnern, richte dich auf Gott aus. Dreimal am Tag. Etwas anderes, was ich anders gemacht habe, ist, dass ich mir zweimal in der Woche bewusst, bevor ich morgens anfange mit meiner Kraftzeit, eine halbe Stunde nehme, in der ich mich hinsetze, zum Beispiel auf die Couch. Ich schalte alles, was mich stören kann, aus, sofern das möglich ist. Oder ich setze mich auf eine Parkbank am Landwehrkanal und mache eine halbe Stunde nichts als meinen Gedanken nachgehen. Und es tut mir unheimlich gut, um meine Gedanken zu sortieren, um zu schauen, wo stehe ich. Um zu schauen, wie sind die letzten Tage gelaufen, wo muss ich justieren. Und ich brauche das total, um zu mir zu kommen und mich neu zu besinnen. Seit ich bewusst versuche, auf diese Art den Corona-Herausforderungen, die ich habe, zu begegnen, hat sich schon viel verändert. Aber ich bin auch noch nicht angekommen. Zum Beispiel stellt sich mir immer mehr die Frage, wie kann ich in Zeiten von Corona anderen Menschen Gott nahe bringen? Wie kann ich Gottes Liebe weiterbringen in Zeiten von Corona? Weil es ist als Christ für uns total wichtig, dass wir unserer Rolle nachkommen, Botschafter an Christi Stadt zu sein hier auf dieser Erde. Wir sind nicht einfach nur Jünger und es geht darum, dass wir immer besser werden und immer mehr Gott ergreifen und verstehen, sondern es geht darum, wir sind die Repräsentanten von Jesus auf dieser Erde. Das ist die Aufgabe, die er uns gegeben hat. Wir sind sein Licht. Er hat uns hier auf die Erde gesendet oder er hat uns hier belassen und nicht schon in den Himmel entrückt, damit wir sein Licht scheinen lassen an seiner Stadt. Wie mache ich das in Zeiten von Corona? Und ich weiß, dass ich hier noch ganz viel umdenken muss. Wie läuft es bei dir in der Corona-Zeit? Hast du auch gemerkt, Dinge laufen einfach anders? Und es ist wichtig für dich, dass du dir überlegst, wie lebe ich meine Jüngerschaft? In Römer 12, Vers 2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Was ist Gottes Wille? Das, was gut ist. Das, an dem Gott Freude hat. Das, was vollkommen ist. Ich mag diese Stelle, weil sie mal wieder Gottes Herz zeigt und sein Wesen zeigt. Er mag das, was gut ist. Er ist ein Gott der Freude. Ja, und Gott ist auch kein Gott, der nur den halben Weg geht, sondern er ist ein Gott der Vollkommenheit. Und ich finde, Gottes Willen zu erkennen im Alltag, das ist eine total inspirierende Sache. Das ist etwas, was Kraft gibt. Und die Stelle sagt auch, wie wir dahin kommen können, dass wir Gottes Willen verstehen, dass wir verstehen, wie er denkt. Nämlich, indem wir uns von den Maßstäben dieser Welt lösen, dass wir lernen, in einer neuen Weise zu denken, dass wir unser Denken erneuern. Und gerade in Zeiten von Corona ist das für viele von uns eine neue Herausforderung. Das Thema passt natürlich total auch zu unserem Gemeinderats-Retreat, weil das ist, worum es hier geht. Mal rauszukommen aus dem Alltag, zusammenzukommen im Gebet, mal nicht irgendwie den Zeitdruck haben, in 2 Stunden das Meeting vorbei und wir müssen irgendwie durch die Agenda kommen, im Wort nach seinem Willen zu trachten, danach zu streben, zu erfassen, was denkt Gott, was sind wohl die Dinge, die Gott möchte, dass wir sie initiieren in seiner Gemeinde. Was sind die Dinge, die ihm Freude machen? Wie können wir als Gemeinde weiter in Richtung Vollkommenheit wachsen? Und dazu braucht es den Mut, auch mal zu sagen, wir wollen Dinge völlig anders machen. Wir sind bereit, umzudenken. Nun, die Stelle, die ich gerade gelesen habe, ist natürlich nicht an Gemeindeleitungen gerichtet in erster Linie, sondern an normale Jünger, ganz normale Nachfolger Christi, so wie du und ich. Es gibt aber eine Stelle, die ist explizit an Gemeinden gerichtet, die aber umgekehrt auch uns individuell helfen kann, uns selbst zu reflektieren. Die uns total gut helfen kann, uns selbst zu reflektieren, finde ich. Das ist Offenbarung, Kapitel 1 bis 3. Das sind die sogenannten 7-Sendschreiben an die Gemeinden, an 7 Gemeinden in der heutigen Türkei. Die möchte ich mir heute auszugsweise mal mit euch genauer anschauen. Die Hintergrundgeschichte ist, dass Johannes auf Patmos sitzt, wahrscheinlich im Exil, das ist eine griechische Insel, nicht so weit weg vom türkischen Festland. Und dann wird er plötzlich vom Geist ergriffen. Er hört eine Stimme wie von einer Posaune hinter sich. Das ist die Stimme von Jesus. Und diese Stimme sagt ihm, schreib auf. Und dann diktiert sie ihm 7 kurze Botschaften an diese 7 Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes und Philadelphia und Laodicea. Und es sind ganz persönliche Botschaften. Es sind Botschaften mit Lob, mit Kritik, teilweise mit Warnung und jeweils abschließend mit einem Versprechen. Und bis auf eine einzige Gemeinde, die unter starker Verfolgung leidet und der er voraussagt, das wird auch so bleiben, ist für jede einzelne dieser Gemeinde der Aufruf da, denkt um. Denkt anders, erneuert euer Denken. Es gibt ganz konkrete Dinge, wo ihr anders denken müsst. Und wenn ich mir so anlese, wie die Gemeinden so drauf sind, wie sie so beschrieben werden, dann glaube ich, dass sie sich gar nicht bewusst waren, dass sie anders denken mussten. Vielleicht haben sie realisiert, ja, da sind Dinge, die laufen vielleicht nicht ganz so gut, aber im Großen und Ganzen haben wir das schon im Griff hier. Und dann kommt dieser Brief und der Aufruf von Jesus persönlich, du musst umdenken. Ihr wisst, ich liebe die Bibel. Es ist ein fantastisches Buch. Es ist ein Buch, das ist in so vielen Weisen seiner Zeit so weit voraus. Sei es wissenschaftliche Dinge, die da beschrieben sind, die akkurat zu dem passen, was wir heute wissen, was gar nicht sein kann, dass es diesen Wissen damals gab. Oder sei es zum Beispiel psychologische Konzepte. Ja, manchmal lese ich so von einer neuen Erkenntnis, die ein Psychologe schreibt. Und dann denke ich so, das ist doch genau, was Römer sagt. Das ist doch genau das Prinzip, was ich in Römer sehen kann. Das entdeckt jetzt jemand als eine Art und Weise, wie Menschen funktionieren. Und wenn wir uns hier diese 7-Sendschreiben anschauen, dann ist auch wieder Gottes Handschrift überdeutlich erkennbar. Allein, dass es 7 Gemeinden sind, ist, glaube ich, kein Zufall. 7, das ist in der Bibel die Zahl der Perfektion. Warum, kann ich nicht genau sagen. Wahrscheinlich, weil Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen hat. Vielleicht, weil am 7. Tag Gott fertig war mit seinem Werk. Aber 7 ist eine ganz besondere Zahl und steht für Perfektion. Und man merkt schnell, 7 ist hier kein Zufall. Die Offenbarung ist ein hochsymbolisches Buch. Und die Zahl 7 kommt 54 Mal vor. Habe ich gezählt? Luther-Übersetzung. Wird in anderen Übersetzungen genauso sein. Nur mal zum Vergleich. Die Zahl 9 kommt in der ganzen Bibel 31 Mal vor. Wie oft kommt sie in der Offenbarung vor? Gar nicht. Auch wieder Luther-Bibel. Obwohl hier 7 Gemeinden spezifisch und direkt angeschrieben sind, merkt man, wenn man das liest, sehr schnell, hier geht es nicht nur um 7 Gemeinden, sondern diese 7 Gemeinden repräsentieren eigentlich den Zustand, in dem christliche Gemeinden sich befinden können. Und ganz egal, wie deine Gemeinde aussieht, ich glaube, wenn du die Offenbarung liest, dann wirst du deine Gemeinde in einer dieser Gemeinden wiedererkennen. Dann wirst du die Kämpfe und die Herausforderungen, die deine Gemeinde hat, in einer von diesen 7 Gemeinden wiedererkennen. Und diese Worte an die Gemeinden kann man nicht nur auf Gemeinden übertragen, sondern sie können auch für uns ein sehr wertvoller Gradmesser sein, um uns selber zu reflektieren, um unser Denken zu erneuern. Also bitte denkt jetzt, wenn ich die Stellen vorlese, nicht an eure Gemeinde. Lasst uns die Stellen ansehen, als wären sie für dich und für mich ganz persönlich geschrieben. Für uns in Zeiten von Corona, mit dem Ziel, unsere Beziehung mit Gott, die Art und Weise, wie wir herangehen, unsere Beziehung mit Gott auf den Prüfstand zu stellen und unser Denken zu erneuern. Die 3 Beispiele, die ich mir rausgesucht habe, sind Ephesus, Thyatira und Laodicea. Und ich fange an mit Ephesus. Offenbarung 2, Verse 2 bis 5. Da heißt es, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Vers 7. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wie steht's mit dir? Hast du die Werke getan? Hast du willig Mühsal auf dich genommen für deinen Herrn und tust es immer noch? Hast du Geduld? Trägst du Last und wirst dabei nicht müde. Amen. Gott wird es dir vergelten. Du sammelst Schätze im Himmel. Aber in Offenbarung 2 endet die Aufzählung dieser Tugenden nicht mit einem Lob. Nein, sondern Jesus lässt der Gemeinde sagen, du hast deine erste Liebe verlassen. Vielleicht handelst auch du eher aus Pflichtgefühl oder weil du Verantwortung übernommen hast und sehr verantwortlich bist, jetzt trägst du die Verantwortung oder aus Gewohnheit. Aber wehe, wenn du dabei die erste Liebe vergisst. Vergisst du dann nicht, worum es eigentlich geht in einer Beziehung mit deinem Gott? Eine Beziehung der Liebe, der Freundschaft? Vielleicht bist du dann wie der Ehemann, der sich 30 Jahre lang abplagt für seine Frau, das Haus abbezahlt, fürs Essen sorgt, für finanzielle Stabilität sorgt, abends müde ist und keine Zeit mehr hat für den wirklich tiefen persönlichen Austausch mit seiner Frau. Und nach 30 Jahren lässt sie sich plötzlich von dir scheiden. Und du fragst, was ist passiert? Ich habe doch 30 Jahre lang für dich gesorgt. Ich habe mir den Buckel krumm gearbeitet, damit du es gut hast. Und sie hat gesagt, ja, aber du hast mir seit 20 Jahren nicht mehr gesagt, dass du mich liebst. Und geht es in einer Ehe nicht eigentlich darum? Wie steht's mit deiner Liebe zu Gott? Wann hast du das letzte Mal im Gesang oder Gebet glücklich die Augen geschlossen? Wann hast du dich das letzte Mal gefühlt, Gott, ich bin so froh, dass du für mich da bist. Ich kann mein Glück kaum fassen. Du bist alles, was ich will. Der ganze Rest ist eigentlich nicht mehr so wichtig. Die Art und Weise, wie wir Liebe empfinden zu Gott, ist wahrscheinlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Keiner weiß es besser als ich. Ich bin nicht so in meiner Beziehung mit Gott nicht so der Emotionale. Ich komme eher so aus der Begeisterung heraus, wenn ich Gott sehe, als aus dem Gefühl heraus, wenn ich im Gebet gebrochen bin. Aber wie auch immer deine Liebe zu Gott bei dir aussieht, wenn sie erkaltet ist, dann hast du ein Problem. Dann musst du dich hinsetzen und musst anfangen, dein Denken zu hinterfragen. Du musst was ändern. Weil wenn du nicht Buße tust, das griechische Wort hier, Metanoia, heißt eigentlich korrekt übersetzt ins Deutsche, dein Ändern denkst, neu denkst. Wenn du nicht dein Denken änderst, dann wird dein Leuchter umgeschmissen werden, trotz aller deiner Arbeit. Reiß dich zusammen, reiß das Ruder herum. Mach was anderes. Und dann wirst du irgendwann im Paradies vom Baum des Lebens essen. Die zweite Gemeinde, von der wir viel lernen können, ist Thyatira, Offenbarung 2, Verse 19 bis 22. Und die Stelle ist krass. Aber Amen, es ist die Bibel. Offenbarung 2, Vers 19 bis 22. Da sagt Jesus zu der Gemeinde in Thyatira: Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt, meine Knechterei, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und mit ihr jene, die die Ehe gebrochen haben. Ich stürze sie in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von Isabels Werken. Vers 24 bis 26. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen: Ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker. Ich verkürze hier diese Stellen immer ein bisschen und möchte euch ermutigen, lest selber das komplette Kapitel 1 bis 3 und reflektiert darüber. Aber was hat diese Gemeinde hier nicht alles drauf? Ich meine, sie hat Werke, sie hat Liebe, sie hat Glauben, sie dient, sie hat Ausdauer, sie tut sogar noch mehr als früher. Hast du Werke? Hast du Liebe? Hast du Glaube? Hast du Dienst? Hast du Ausdauer? Tust du noch mehr als früher? Aber in Thyatira wurde Unzucht geduldet. Und ich weiß nicht, wie das damals war, ob das eine gemeindeweite Überzeugung war. Das ist etwas, was gut ist und was richtig ist. Oder ob das was ist, was man eher so unter die Decke gekehrt hat und mit dem eher nicht angegeben hat. Vielleicht war das auch eine Situation, die ganz still und heimlich war und es hat nur die Hälfte der Gemeinde überhaupt mitgekriegt. Aber du hast diese wirklich tolle Gemeinde. Und ich glaube auch diejenigen, die Isabels Lehre gefolgt sind, die hatten Werke, Liebe, Glaube, Dienst, Ausdauer. Aber die Tatsache, dass sie Sünde in ihrem Leben zugelassen haben, hat alles zerstört und vor Gott entwertet. Alle diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe. Wie sieht's bei dir in deinem Leben aus, ganz tief in den dunklen Ecken, da wo sonst keiner hinsehen kann außer du und Gott? Versteckt sich da die Sünde? Wenn ja, dann ganz unbedingt. Kehre besser heute als morgen um. Weil aller Dienst, den du hast, aller Ansehen in der Gemeinde, ob jeder denkt, dass du ein ganz toller Nachfolger bist, ob du vielleicht sogar der Gemeindeleiter bist, der vorne steht und predigt, das wird dir alles nichts nützen, wenn du dich nicht um deine Sünde kümmerst, die in deinem Leben ist. Aber überwinde sie, hol dir Hilfe, wenn du das dazu brauchst. Reinige dich, dann wirst du von Gott erhöht werden. Drittens, Laodicea, und ich hoffe, ich erschlage euch nicht völlig. Offenbarung 3, Verse 15 bis 21. Es ist viel heute, ich weiß. Da heißt es, Offenbarung 3, Vers 15 bis 21, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß? Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Hier haben wir die lauwarme Gemeinde. Sie ist nicht brennend im Geist, aber sie ist auch nicht tief in Sünde. Habt ihr gemerkt? In jedem Brief lobt Jesus zuerst das, was die Gemeinde gut gemacht hat. Auch das 21. Jahrhundert, State of the Art, wie man Feedback gibt, ne? Den Tadel immer in ein Sandwich einpacken mit Lob und man dann mit einem positiven Ausblick. Nicht bei Laodicea. Das ist die einzige Gemeinde, über die Jesus kein positives Wort verliert. Und dabei ist sie doch von allen diesen Gemeinden die mit der am wenigsten auffälligen Sünde. Jesus sagt sogar zu ihr, wärst du doch kalt oder heiß, alles besser als dieses Gefühl von, ist alles nicht so schlimm und in Wirklichkeit ist gar nichts gut. Diese Gemeinde war reich. Sehr wahrscheinlich war sie reich an Geld. Vielleicht war sie aber auch reich an Geistesgaben, so wie Korinth. Wir es im Korintherbrief sehen. Die Gemeinde in Laodicea war unabhängig, sie war selbstständig. Sie hatte alles im Griff. Sie war in den Augen der Welt vielleicht erfolgreich. Aber das hat dazu geführt, dass sie nicht erkannt hat, dass sie in Wahrheit geistlich blind war und bloß war, geistlich arm war, erblindet, nackt. Ich kann dich schwer fragen, ist deine Beziehung zu Gott lauwarm? Weil wenn das so ist, wirst du es wahrscheinlich nicht merken. Dann fühlst du wahrscheinlich, wenn du lauwarm bist, fühlst du dich wohl in deinem Glauben. Aber frag dich mal, wie läuft dein Christsein? Passiert eher nichts? Hast du keine Kämpfe in deinem Glauben, wo du wirklich mit Gott ringen musst? Hast du keine Bekehrungen in deinem Alltag, an denen du involviert bist? Siehst du keine Wunder passieren in deinem Alltag? Läuft alles stetig vor sich hin? Dann ist die Gefahr groß, dass du tatsächlich lauwarm bist, ohne dass du es bemerkst. Dann geh nach Möglichkeit auf einen Bruder oder auf eine Schwester zu, die dich gut kennt und von denen du weißt, die steht wirklich im Kampf, im Glaubenskampf. Die ringt und fragt sie mal ganz ehrlich, was siehst du in mir? Bete Psalm 139, Verse 23, 24. Da heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Das ist von David. David hat erkannt. Manchmal sehen wir gar nicht, wenn wir auf bösem Wege sind. Wir brauchen es, dass Gott uns prüft. Gott liebt dieses Gebet. Ich bin mir sicher, er wird darauf antworten. Aber sei emotional bereit für Offenbarung 3, Vers 19. Da heißt es, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. Eine lauwarme Beziehung zu Gott ist vielleicht vergleichbar in gewisser Weise mit einer lauwarmen Ehe. Es lebt sich irgendwie ganz bequem nebeneinander her. Man hat nicht viele Konflikte. Die da sind, werden gegebenenfalls unter den Teppich gekehrt. Und der Zustand kann ganz bequem sein, in der Tat. Aber eigentlich hast du vor dir eine zerbrochene Ehe. Und wenn so ein Ehepaar zum Therapeuten geht, was der Therapeut macht, ist, dass er alle diese Konflikte, die da sind, die unter den Teppich gekehrt sind, erstmal aufbricht. Und auf einmal ist da gar nichts mehr harmonisch in deiner Ehe. Auf einmal ist es völlig unangenehm. Es ist schlimmer als vorher gefühlt in der Ehe. Das ist aber wichtig, weil das ist, was es braucht, um zur echten Heilung zu führen, damit die Beziehung geheilt wird. Das ist der Weg, der nötig ist, um zu einer harmonischen Ehe zu wachsen. Und so ist auch die Beziehung mit Gott. Wenn sie lauwarm ist und wenn alle potenziellen Konfliktthemen unter den Teppich gekehrt werden, wenn die Zweifel unterdrückt werden, wenn die unangenehmen Bereiche der Nachfolge ausgeklammert werden, wenn die Konflikte mit Geschwistern vermieden sind, ja, dann muss Gott erstmal alles aufbrechen. Du musst dich den Konflikt mit deinen Geschwistern stellen. Du musst dich den unangenehmen Bereichen der Nachfolge, die du vermieden hast, stellen. Du musst dich mit deinen Zweifeln, die du hast, auseinandersetzen. Das kann sehr unangenehm sein. Aber wollen wir lieber ausgespielt werden am Ende? Und Jesus gibt uns dieses tolle Versprechen. Er steht vor der Tür deines Lebens und er klopft an. Und wenn du ihn hörst und die Tür aufmachst, er wird hineinkommen. Er wird in dein Leben kommen. Und wenn du überwindest, dann sagt er, du wirst mit ihm auf dem Thron sitzen. Ich finde, das ist noch höher als alles das, was wir vorher gesehen haben, mit Jesus auf dem Thron zu sitzen. Ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert und was bedeutet Thron für uns? Bedeutet eigentlich nicht mehr wirklich irgendwas. Wenn ich höre, du wirst mit mir auf dem Thron sitzen, löst es bei mir erstmal überhaupt nichts aus. Ich muss da schon mal drüber nachdenken, um zu realisieren, was ist damit gemeint. Thron, das ist für mich der Ort, wo es ständig an die Tür klopft und sagt, hey, komm mal bitte raus, wir anderen müssen auch oder so. Das ist Thron im 21. Jahrhundert. Das Versprechen, auf dem Thron mit Jesus zu sitzen. Wir versetzen uns mal in die Gemeinde von Laodicea. Was müssen die wohl gedacht haben, wenn sie Thron gehört haben? Laodicea war der Ort, wo Cicero 80 Jahre bevor dieser Brief geschrieben wurde, ungefähr, wahrscheinlich, gethront hat und Gericht gehalten hat. Der große Cicero hat Recht gesprochen über alle in der ganzen Provinz in Laodicea. Laodicea war ein Ort, in dem eine Art Purpur-Ersatzfarbstoff hergestellt wurde, die Segel ägyptische Königin Kleopatra, die Segel der ägyptischen Königin Kleopatra sind aus Laodicea, waren aus Laodicea oder der Farbstoff war aus Laodicea. Das heißt, hier wurden mit Sicherheit ganz viele Dinge hergestellt, die dann am königlichen oder am Hof des Kaisers in Rom gelandet sind. Jetzt stell dir mal vor, wenn du aus Laodicea warst, was für eine Ehre muss es nur gewesen sein, wenn du dich überhaupt auf so einen Thron, auf dem der Kaiser später mal sitzen würde, hast setzen können. Und jetzt stell dir mal vor, dieser Kaiser ruft dich heraus aus der Menge zu sich und sagt, Florian, komm zu mir, du darfst heute neben mir auf dem Thron sitzen. Was für eine unvorstellbare Ehre. Und jetzt überlegt mal, wenn das nicht der römische Kaiser ist, sondern wenn das Jesus ist, der sagt, Florian, komm, du darfst dich neben mich setzen auf den Thron. Und was ist der Thron? Das haben wir auch gehört, das ist der Thron von Gott. Florian, warum, Florian, darfst du neben mir auf dem Thron sitzen? Weil du deine Lauwärme überwunden hast. Ich finde, das ist viel größer als all das andere, was wir gehört haben. Die Sünde überwinden. Wenn du die Lauwärme überwindest, dann sagt Jesus, du darfst dich neben mich auf den Thron setzen, weil du hast die Lauwärme überwunden. Das ist dann dein Platz in Ewigkeit. Fazit, wir haben eigentlich über Corona gesprochen. Und dass es einfach Zeit ist, jetzt mal eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehst du geistig? Wo stehst du in deiner Beziehung geistlich? Und ich finde, Offenbarung 1 bis 3 sind keine leichten Bibelstellen. Sind harte Bibelstellen. Aber sie sind ungemein hilfreich. Weil wir haben heute drei Dinge gesehen, nämlich den größten Einsatz, den du geben kannst, die größten Werke, die du tun kannst, den größten Glauben, den du haben kannst und die größte Liebe, die du geben kannst, kann zerstört werden, wenn deine Liebe zu Gott verloren ist, wenn du versteckte Sünde in deinem Leben hast oder wenn du ein lauwarmes Herz hast. Und alle drei sind Sachen, die sind nicht völlig unvorstellbar im Leben eines ganz normalen Christen. Und das Gegenmittel dagegen ist Metanoia, ist Umdenken, Andersdenken, Neudenken, sich selber auf den Prüfstand stellen. Und ich wünsche mir, dass das eine Stärke ist der Geschwister in unserer Gemeinde. Jeder für sich oder zusammen, dass wir uns beständig hinterfragen, wo stehen wir vor Gott? Dass wir uns ständig neu ausrichten auf Gott. Dass Jüngerschaft bei uns wirklich bedeutet, ein Schüler zu sein. Jemand, der beständig von Jesus lernt und der sich beständig verändert. Und dann sind uns kolossale Versprechen sicher. Wir werden im Paradies vom Baum des Lebens essen. Wir werden Macht haben über alle Völker, was auch immer das bedeutet. Wir werden auf dem Thron sitzen mit Jesus und mit unserem Gott. Gott sei die Ehre.